Ja, auf Wunsch werde ich heute Abend Schriftdeutsch sprechen. Mein bestes Schriftdeutsch, das ich habe. Aber ich denke, das macht euch nichts. Ja, ich darf heute Abend über eine Begebenheit reden, die ihr bestimmt alle schon irgendwann einmal gelesen habt und bei der ihr so vielleicht ein etwas seltsames Bauchgefühl dabei hattet. Jesu Begegnung mit einer kanaanäischen Frau ist eine der Geschichten des Neuen Testamentes, die zuerst einmal schwer verdaulich ist. Ich lese aus Matthäus 15 die Verse 21 bis 28 nach einer weniger bekannten Übersetzung, nämlich nach der Übersetzung von Heinz Schumacher. Und Jesus ging weg von dort und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und sie, eine kananäische Frau, die von jenem Gebiet herkam, rief laut und anhaltend: Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist ganz schlimm dämonisch besessen. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Schüler herzu und baten ihn: Schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt worden. Sie aber, näher gekommen, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Doch er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sagte: Ja, Herr, doch auch die Hunde fressen von den kleinen Bröckchen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da antwortete ihr Jesus: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war von jener Stunde an geheilt. Als ich diese Geschichte zum ersten Mal so bewusst gelesen habe, machte mir dieser Text ein wenig zu schaffen. Warum? Ganz einfach, er störte mein ganz persönliches Jesusbild. Diese Zeilen brachten meine eigene Theologie ein Stück weit ins Wanken. Den Eindruck, den Jesus an dieser Stelle vermittelte, passte einfach nicht in mein Denkmuster, das ich von Jesus hatte. Eigentlich durfte ich Jesus ganz anders kennenlernen als so, wie er mir in dieser Geschichte erscheint. Jesus Christus ist für mich der Inbegriff von Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Kein anderer Mensch und Gott verkörpert diese Charaktereigenschaften so vollkommen wie Jesus. Er ist für mich das vollkommene Vorbild für die absolute Güte und göttliche Liebe. Dieses Jesusbild habe ich je länger, je mehr. Und jetzt, wo ich diese Geschichte etwas besser verstehen kann, ist mein Jesusbild noch schöner geworden. Keine Person berührt mein Herz mehr als Jesus Christus, der einzig gezeugte Sohn unseres Vaters im Himmel. Ich durfte Jesus als denjenigen erkennen, der vollkommen lebt und den Menschen mit größter Wertschätzung begegnet. Aber diese Geschichte vermittelt uns zuerst einmal ein anderes Bild. Zu Beginn dieser Geschichte antwortet Jesus der Frau gar nicht. Dann machte er darauf aufmerksam, nur am Volk Israel einen Auftrag zu haben, und als krönenden Abschluss vergleicht er sie und ihr Volk mit Hunden. Dieses anfängliche Verhalten von Jesus könnte der moderne Mensch von heute wie folgt interpretieren. Jesus ignoriert diese Frau und hat deshalb überhaupt kein Interesse an ihr. Er hört nicht auf sie und macht damit deutlich, dass sie ihm gleichgültig ist. Stimmt natürlich nicht, aber so könnte es interpretiert werden. Mit Frauen beschäftigt er sich nur, wenn es unbedingt nötig ist, aber ansonsten ist er wie die meisten anderen Männer auch einfach nur ein Macho. Da er offensichtlich nur dem Volk Israel helfen will, spielen die Ausländer bei ihm eine untergeordnete Rolle. Heute würden die meisten Menschen solches Verhalten als ausländerfeindlich bzw. rassistisch beurteilen. Allerdings muss man hierzu sagen, dass sich Jesus mit seinen Jüngern zu diesem Zeitpunkt im Ausland befand. Also er war der Ausländer. Aber das Schlimmste kam ja erst gegen Ende, als er die Kananäer bzw. die Syrophönizier, so wird sie an anderer Stelle benannt, diese Frau, mit Hunden verglich. An dieser Stelle scheint sich eine rassistische Haltung von Jesus zu bestätigen. Aber nicht nur das. Die Aussage Jesu löst in uns vielleicht das unangenehme Gefühl aus, Jesus habe diese Frau verachtet. Und das macht uns wahrscheinlich am allermeisten Mühe. Es ist aber nicht so. Wir werden es noch sehen. Plötzlich haben wir den Eindruck, dass Jesus doch nicht so voller Wertschätzung ist, wie wir immer dachten. Wenn ihr beim Lesen oder Hören dieser Geschichte solche oder ähnliche Gedanken hatten, dann seid ihr eindeutig nicht alleine. Vielleicht versteht ihr jetzt ein Stück weit, warum diese Situation anfänglich mein persönliches Jesusbild erschütterte. Doch wenn wir das Verhalten Gottes oder das Verhalten unseres Herrn Jesus Christus manchmal nicht verstehen können, dann liegt das nie an der Fehlerhaftigkeit von Jesus oder an der Fehlerhaftigkeit Gottes oder seiner Unvollkommenheit, sondern immer nur an unserem beschränkten Verständnis bzw. Fassungsvermögen. Manche Menschen wenden sich vom Wort Gottes ab, weil sie das Verhalten Gottes an einigen Passagen als inakzeptabel beurteilen. Dazu kann ich nur eins sagen. Wenn wir Menschen jede Handlungsweise Gottes verstehen könnten, dann hätte Gott in unserem Hirn Platz. Und somit wäre es ein kleiner Gott. Letztlich könnte er dann gar nicht der allmächtige Gott sein. Nachdem ich diese Geschichte etwas eingehender studieren durfte, konnte ich gerade in diesem zunächst unverständlichen Verhalten Jesu die geniale Weisheit Gottes erkennen, so dass ich aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam. Währenddem dieser Textabschnitt bei vielen Menschen ein Kopfschütteln auslöst, führt er mich inzwischen in die Anbetung Gottes hinein. Sehr oft führt die genaue Beachtung der Vorgeschichte eines Ereignisses auch zu einem besseren Verständnis des Geschehens oder des Verhaltens Jesu. Die Vorgeschichte zu unserer Geschichte begann mit einer Kritik der Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie wandten sich direkt an Jesus und fragten ihn: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Wie so oft konterte Jesus mit einer Gegenfrage. Er sagte: Warum übertretet ihr denn Gottes Gebot um eurer Überlieferung willen. Denn Gott sprach, ehre Vater und Mutter. Statt die alten und schwachen Eltern zu unterstützen, und wir müssen wissen, damals gab es noch keine AHV, haben sie diesen Anteil für eine Tempelopfergabe verwendet. Damit konnten sie Geld sparen und ihr Ansehen bei den theologischen Kollegen aufrechterhalten. Heinz Schumacher schreibt in seinen Anmerkungen dazu, der fromme Heuchler will den Eltern die notwendige Unterstützung und damit die Ehrung dadurch vorenthalten, dass er Gott ein Geldopfer weiht und solche Missachtung natürlicher irdischer Verpflichtungen für einen angeblich höheren geistlichen Zweck lehnt Jesus aber ab. Zitat Ende. Nachdem Jesus die fromme Elite als Gesetzesübertreter entlarvte, zitierte er eine Jesaja-Stelle. Da heißt es in Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit entfernt von mir. Umsonst aber verehren sie mich, indem sie Menschengebote als Lehren vortragen. Sehr oft stellen Gottlose und Heuchler Menschengebote in den Mittelpunkt, währenddem ihnen der Zustand ihres Herzens so ziemlich egal ist. Hauptsache, die Hände werden desinfiziert und alle aktuellen Regeln ganz genau eingehalten. Hauptsache, wir wahren Abstand und bleiben gesund, damit wir weiterhin ein genussvolles Leben führen können. Möglichst natürlich ohne Gott. Für unsere schwachen und altmodisch denkenden Eltern kümmert sich ja jetzt der Staat. Wir dürfen das jetzt nicht mehr, weil wir ja die alten Eltern gefährden könnten. So könnte man heute argumentieren, wenn man sich nicht mehr um die Eltern kümmern will. Unsere Eltern, ich denke an die, die wirklich alt sind und die brauchen nicht nur materielle Versorgung, sie brauchen vor allem Zuneigung und Liebe. Sie benötigen nicht nur ein Bett und drei Mahlzeiten, sondern auch unseren seelischen und geistlichen Beistand. Gott wünscht sich nicht in erster Linie finanzielle Spenden, sondern vor allem Menschen, die ihm ihr Herz schenken und weihen. Gottgeweihte Menschen sind fröhliche Geber, die nicht nur Geld spenden, sondern auch sich selbst in den göttlichen Liebesdienst stellen. Nachdem Jesus die richtigen Prioritäten aufgezeigt hatte, kommt er wieder auf das Thema der Händedesinfektion zurück. Nebenbei bemerkt, Jesus sagt nichts gegen das Händewaschen, aber er macht klar, dass es ein noch viel wichtigeres Thema gibt. Es geht vor allem um unser Herz und die Beziehung zu Gott. Auch in der aktuellen Krise geht es nicht in erster Linie um die Gesundheit oder um den Verlust der Demokratie, vor der haben wir ja Angst, sondern es geht in erster Linie darum, dass unser Herz auf Gott ausgerichtet ist und sich auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereitet. In den Augen Gottes wird der Mensch nicht durch das verunreinigt, was in den Mund oder in die Nase eingeht, sondern durch das, was aus dem Mund hervorkommt. Im Anschluss präzisierte Jesus diesen Gedankenansatz bei seinen Jüngern wie folgt. Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen heraus und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mordgelüste, Ehebrüche, Unzuchtsgelüste, Diebereien, Lügenbehauptungen, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber das Essen mit ungewaschenen Händen verunreinigt den Menschen nicht. Nachdem Jesus deutlich aufzeigen durfte, welche Hygiene die höchste Priorität hat, nämlich die Herzenshygiene, lesen wir weiter. Und Jesus ging weg von dort und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Die phönizischen Hafenstädte waren der Inbegriff von Handel und Reichtum. Sidon war der erstgeborene Kanaans. Und Kanaan wurde von Noah verflucht. Sidon wurde also bei den Juden mit einem schrecklichen Fluch in Verbindung gebracht. Und der König von Tyrus mit einem schirmenden Cherub, nachzulesen in Hesekiel 28. Und dieser schirmende Cherub hat sich übermäßig erhoben. Viele Ausleger sehen in diesem König von Tyrus eine Darstellung Satans. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Für die Galiläer und die Juden galt dieses Gebiet als das äußerst bedenkliche Ausland. Und die Schriftkenner der damaligen Zeit kannten auch verschiedene Gerichtsworte über Tyrus und Sidon. Ich könnte hier einige Stellen aufführen. Jesus sagte in Verbindung mit diesen Städten Folgendes. Zuerst nennt er Korazin. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Also er sagt den Galiläern oder den Juden, sagt er, wenn diese Wunder da geschehen wären, in diesem verachteten Ausland, die hätten schon längst Buße getan. So wie Sodom bei den Juden eine verachtungswürdige Stellung einnahm, so wurde auch Tyrus und Sidon bei den Galiläern in die unterste Schublade gesteckt. Nachdem Jesus darauf aufmerksam machte, dass nicht das Äußere, sondern das Inwendige das Entscheidende ist, geht er in eine Region, wo sich so mancher Begleiter fragte, was hat Jesus hier zu suchen? Hier gehört er doch gar nicht hin. Aber genau da, wo kaum ein Galiläer freiwillig hinging, machte Jesus bei einer Frau das Verborgene des Herzens sichtbar. Äußerlich betrachtet war die Frau unrein. Und sie war äußerlich betrachtet eine Verfluchte, weil sie von den Kanaanitern abstammte. Doch im Innersten ihres Herzens verbarg sich ein ganz wunderbarer Glaube. Der Rückzug in dieses Gebiet verschaffte Jesus und seinen Jüngern vermutlich auch etwas Ruhe vor der immer größer werdenden Volksmenge, die ihnen folgte. Möglicherweise hatte Jesus hier auch mehr Zeit, um mit seinen Jüngern persönliche Gespräche zu führen. Dieser Abstecher zu den Nationen in ein von den Juden verachtetes Gebiet erinnert uns vielleicht auch an das vergangene und gegenwärtige Wirken unseres Herrn Jesus Christus in der Nationenwelt. Seit bald 2000 Jahren wirkt Jesus ganz wunderbar unter allen Nationen. Der Ausflug in ein ausländisches Gebiet bewirkte das wunderbare Heil für eine Tochter und eine ganz große Erlösung für deren Mutter. Nur schon wegen diesen beiden Frauen musste Jesus dorthin. Wir werden aber noch sehen, diese Reise war auch eine ganz wichtige Lektion für die Jünger Jesu. In der Vorgeschichte offenbarte Jesus eine ekelerregende Herzensfüllung, böse Gedanken, Mordgelüste, Diebereien, Lügen, Unzucht. Und jetzt folgt eine Geschichte, bei der zuerst einmal mögliche Spätfolgen einer solchen Herzensfüllung erkennbar werden, nämlich eine ganz schlimme Besessenheit. So lesen wir also weiter, und sie, eine kananäische Frau, die von jenem Gebiet herkam, rief laut und anhaltend: Erbarme dich meiner, Herr Sohn Davids, meine Tochter ist ganz schlimm besessen. Also, wenn in einer Gesellschaft diese bösen Herzensfüllungen sich immer mehr ausbreiten, böse Gedanken, Mordgelüste, die Breien, Lügen, Unzucht, dann hält auch immer mehr der Götzendienst Einzug. Und das hat dann aber auch zur Folge, dass die Gesellschaft immer gottloser und immer mehr auch dämonisch besessen wird. Gut möglich, dass die Schüler Jesu in dieser Abgeschiedenheit die ausgiebigen und ruhigen Gespräche mit ihrem Herrn genossen haben, so dass sie gerade in ganz anderen Sphären schwebten. Und dann das: Eine penetrant schreiende Ausländerin gab keine Ruhe. Kann die nicht einfach ihren Mund halten? Meint sie wirklich, sie sei die Einzige, die mit solchen Problemen zu kämpfen hat? Das mag der eine oder andere gedacht haben. Hinzu kommt das seltsame Verhalten von Jesus. Er aber antwortete ihr kein Wort. Dieses Verhalten Jesu befremdet uns. So kennen wir unseren liebenden und sanftmütigen Herrn nicht. Warum ignoriert er diese arme Frau? Der moderne Mensch empfindet Jesus an dieser Stelle vielleicht als arrogant. Aber was dachten die Jünger Jesu? Sehr wahrscheinlich nicht das Gleiche wie wir. Vielleicht dachten sie, dass Jesus bei ihr irgendwelche unlauteren Motive entdeckte und dass er sie deshalb ignorierte. Oder möglicherweise meinten sie, dass Jesus auf keinen Fall etwas mit einer kananäischen Frau zu tun haben wollte, da die kananäischen Völker unter dem Fluch Noahs standen. Der weitere Verlauf erweckt in mir den Eindruck, dass die Jünger sich durch diese Frau ziemlich gestört fühlten und der eine oder andere vermutlich dachte: Merkt sie denn nicht, dass Jesus nicht auf sie eingehen will? Merkt sie das nicht? Da traten die Schüler herzu und baten ihn: Schick sie weg, denn sie schreit hinter uns her. Heinz Schumacher schreibt in den Anmerkungen dazu, man könnte es auch übersetzen: Fertige sie doch ab. Diese Wiedergabe bringt die Gefühlslage der Jünger relativ gut zum Ausdruck. Wenn ich diesen Satz aus meiner Sicht interpretiere, dann würde ich das wie folgt umschreiben: Jesus, diese Frau nervt uns. Mach doch irgendetwas, damit sie endlich Ruhe gibt. Du könntest doch diese Tochter einfach heilen und dann wäre das Problem gelöst. An dieser Stelle werden wir auch mit einem Problem unserer Zeit konfrontiert, nämlich das effiziente und produktive Abfertigen aller Probleme. Wenn Jesus hier eine schnelle Abfertigung im Auge gehabt hätte, hätte er nur sagen können: Geh nach Hause, deine Tochter ist geheilt. Doch Jesus verfolgte keine schnelle Abfertigung, sondern eine andere, außergewöhnliche Strategie. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Als Jesus noch im Fleisch war, hatte er keine Aufgabe an den Nationen. Seine Sendung galt zuerst einmal dem Volk Israel. Warum aber musste dies Jesus hier bei seinen Jüngern so betonen? War ihnen nicht klar, dass Jesus der Messias ist und in besonderer Weise für sein Volk da ist? Dieses Bewusstsein war vermutlich schon vorhanden. Aber vielleicht war den Schülern Jesu zu wenig bewusst, dass sich die Schafe des Hauses Israel in einem verlorenen Zustand befanden. Nicht nur die Kanaaniter waren verloren und ganz weit weg vom Gott Israels. Nein, auch die Schafe Israels waren verloren und haben ihre Herzen fern vom Herrn gehalten. So lesen wir es nämlich in Jesaja 29,13. Ich zweifle daran, ob den Jüngern wirklich bewusst war, wie verloren das Haus Israel war und wie dringend notwendig der Hirte Israels dieses Volk von ihren Sünden befreien musste. Fast alle Juden haben sich damals eine Befreiung von der römischen Vorherrschaft gewünscht, aber die Befreiung von Sünde war nicht unbedingt im Hauptfokus der Leute. Das ist heute nicht viel anders. Eine Befreiung aus der Pandemie ist den Menschen viel, viel wichtiger als die Befreiung aus der Sünde. Obwohl Jesus diese Frau zuerst ignoriert, kommt sie näher und wirft sich vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Nicht wenige Menschen wenden sich von Jesus ab, wenn er ihr Schreien zuerst einmal ignoriert. Kennen wir das, dass Jesus auch unser Schreien ignoriert? So mancher hat vielleicht schon gesagt: Ich habe zu Jesus geschrien und er hat nicht reagiert. Ich habe ein Problem, mit dem ich einfach nicht mehr weiterleben kann. Mein Problem ist eine echte Zumutung. Aber die viel größere Zumutung ist, dass der Erlöser der Welt mein Problem ignoriert. Ich bin fertig mit Jesus, hat vielleicht der eine oder andere gesagt. Die meisten von uns können diese Argumentationsschiene nachvollziehen und auch verstehen, aber diese Haltung offenbart auch ein Problem, das wir Menschen haben. Wie schnell sehen wir in Gott zuerst einmal unseren Problemlöser, unseren Bedürfnisbefriediger und unser Lebensoptimierer? Und wenn wir Gott so sehen, dann reduzieren wir Gott zu einem Geldautomaten oder zu einem Diener. Obwohl Jesus uns durch sein Sterben auf eine unübertreffliche Art und Weise gedient hat, so ist er doch unser Schöpfer und Herr. Wehe uns, wenn wir den allmächtigen Gott zu einem Befehlsempfänger degradieren. Für die kanaanitische Frau gab es keine andere Hoffnung als Jesus. Tief in ihrem Innern wusste sie: Wenn Jesus mir nicht hilft, dann kann mir niemand mehr helfen. Und genau das dürfen wir von dieser Frau lernen. Es gibt nur eine Hoffnung und das ist Jesus. Er ist der Einzige, der vollkommen liebt. Wie Petrus, so dürfen auch wir sagen: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Doch das Verhalten, das abweisende Verhalten Jesu ist noch nicht vorbei. Wir lesen weiter. Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Was würden wir zu einem Vater sagen, der sein Brot den Hunden hinwirft, statt es seinen hungrigen Kindern zu geben? Wahrscheinlich wären wir alle empört und würden uns fragen: Was ist das für ein Vater? Wie kann er das Begehren der Hunde vor die Bedürfnisse der Kinder stellen? Es ist klar, die göttliche Liebe setzt die Prioritäten richtig. Und ein liebender Vater setzt die Bedürfnisse seiner Kinder vor die Bedürfnisse seiner Haustiere. Damit ist keineswegs gesagt, dass dem allmächtigen Gott die Tiere egal sind. Die Bibel bezeugt uns ein anderes Denken. Die Bibel macht an verschiedenen Stellen deutlich, dass ihm die Tiere auch sehr wichtig sind. Und Paulus schreibt in Römer 8, 19 bis 21, denn das sehnliche Harren der Schöpfung, da gehören ja die Tiere mit dazu, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung, inklusive Tiere, freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Trotzdem empfinden wir es als eine große Diskriminierung, dass diese kananäische Frau und somit auch ihr Volk mit Hunden verglichen wird. Dazu möchte ich einige Erklärungen weitergeben. Die Hunde gelten in der Bibel als unrein, weil sie in der damaligen Zeit meist wild umherströmende Aasfresser waren, die auch praktisch alles fraßen, was man ihnen zuwarf. Das ist nicht so wie heute, wo jeder Hund eine Plakette hat, wo jeder Hund geimpft wird und zum Tierarzt geht und schön gefüttert wird von den Menschen. Damals war das etwas ganz anderes. Wer schon einmal in Griechenland war oder in sonstigen Ländern, der weiß, wie es da mit den Hunden aussieht. Petrus zitiert in 2. Petrus 2, 22 ein damaliges Sprichwort. Der Hund kehrt um zu seinem eigenen Gespei. Tatsächlich konnte ich sogar einmal selbst beobachten, wie der Hund unserer Freunde sein Erbrochenes wieder aufleckte. Mir wurde es ziemlich übel dabei. In 5. Mose 23, Vers 19 wird der Lohn einer oder eines Prostituierten als Hundelohn bezeichnet. Im übertragenen Sinn werden diejenigen Menschen mit Hunden verglichen, die alles fressen, was man ihnen zuwirft. Und auch nicht danach fragen, ob die ihnen vorgelegte Lehre wirklich rein und gesund ist. Die Fruchtbarkeitsgöttin Astarte, die wird mit zwei Hunden dargestellt. Und im Lexikon zur Bibel lesen wir folgende Aussage. Lohn der männlichen Kult- und Tempelprostituierten, die auch Hunde genannt wurden. Es waren Knaben und Jünglinge, die sich zu Ehren der Götzen anderen Männern preisgaben. Was besonders in den Astarte-Heiligtümern der Kananäer üblich war. Eine Statue, das habe ich erzählt, der Astarte zeigt also die Göttin mit zwei Hunden auf ihren Händen. Wer Götzendienst und Unzucht praktiziert, wird im Wort Gottes mit einem Hund verglichen, der sich nicht um seine geistliche Hygiene kümmert. Eine geistliche Hygiene ist um ein Vielfaches wichtiger als die Händedesinfektion. Darum schreibt Paulus auch den Philippern: Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter. Vielleicht werden wir auch an eine andere Situation erinnert. Isabel, die Frau des Königs Ahabs, war eine Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier. Sie war maßgeblich am Götzendienst in Israel beteiligt und verfolgte die Propheten des Herrn. Ihr Ende war auch bezeichnend. Nachdem sie aus dem Fenster gestürzt wurde, fraßen sie die Hunde. Die Kananäer wurden nicht deshalb als Hunde bezeichnet, weil sie als Menschen weniger wertvoll waren als die Israeliten, sondern weil sie sich im übertragenen Sinn wie Hunde verhielten, aus geistlicher Sicht. Die Kananäer haben sich geistlicherweise durch Götzendienst und Unzucht verunreinigt, und eine solche Verunreinigung führte in etlichen Fällen dann eben zur dämonischen Besessenheit. Anfänglich gibt Jesus keine Antwort, und das konnte das Gefühl verursachen, der Mann, der interessiert sich gar nicht für mich. Dann machte der Herr klar, dass er einen anderen Auftrag hatte. Somit wurde die Chance von Jesus, eine Hilfe zu bekommen, immer kleiner und unwahrscheinlicher. Vielleicht dachte die Frau: Ich gehöre nicht zu seinem Aufgabenbereich. oder ich befinde mich außerhalb seiner Zielgruppe. Die Hoffnung sinkt immer weiter. Und zu guter Letzt wird sie mit den Hunden verglichen, die keinen Anspruch auf die Speise der Kinder haben. War das nicht eine endgültige Absage? War ihr noch nicht klar, du hast keinen Anspruch auf eine Jesushilfe? Die Hoffnung auf Hilfe sank immer mehr gegen den Nullpunkt. Und ich verstehe jeden Menschen, der an einer solchen Stelle aufgibt und sagt, Jesus interessiert sich nicht für mich, er mag mich nicht, er will mir nicht helfen, er verachtet mich, ich bin für ihn eine Nullnummer. Es hat alles keinen Sinn mehr. Ich muss schauen, wie ich selber ohne ihn klarkomme. Solche und ähnliche Gedanken können in einem Menschen entstehen, der Ähnliches erlebt. Aber keiner dieser Gedanken entspricht der Wahrheit. In Wirklichkeit sah es wie folgt aus. Jesus interessierte sich für diese Frau genauso wie für jede andere Frau. Jesus liebte diese Frau mit göttlicher Liebe. Jesus achtete diese Frau genauso, wie er auch Maria aus Magdala wertschätzte, von der er 7 Dämonen austrieb. Diese Frau war für Jesus ebenfalls eine Kostbarkeit, auch wenn sie das anfänglich nicht spürte. Die Frau ließ sich noch immer nicht entmutigen und sagte, ja Herr, doch auch die Hunde fressen von den kleinen Bröckchen. Was für eine Demut, was für eine Beharrlichkeit, was für ein unerschütterlicher Glaube. Und was für eine uneingeschränkte Hoffnung. Diese Frau liebte ihre Tochter, glaubte an Jesus und setzte ihre ganze Hoffnung auf ihn. Und dabei landen wir bei 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Für Jesus war von Anfang an klar, dieser Frau werde ich helfen. Diese Frau ist mir enorm wichtig. Diese Frau ist ein Vorbild für einen unerschütterlichen Glauben. Und so lesen wir die letzten Worte Jesu. Da antwortete Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war von jener Stunde an geheilt. In Paralleltext in Markus 7, 29 heißt es, und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren, und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und der Dämon ausgefahren. Mit dieser Frau hat Jesus seinen Jüngern und uns allen eine Lektion erteilt, die wir nicht so schnell vergessen werden. Er hat uns allen ihren unerschütterlichen Glauben geoffenbart und uns gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Es war nie die Absicht Jesu, diese Frau zu ignorieren, sie zu diskriminieren. Er hatte vor allem seine Jünger und uns alle im Blick, als er dieser Frau sehr schwere Augenblicke zumutete. Vor dem Thron Gottes kann diese Frau, da bin ich überzeugt, gar nicht anders, als Jesus dafür anzubeten, dass er sie zuerst ignorierte, dass er ihr scheinbar die Hoffnung nahm und ihr zu guter Letzt noch das Gefühl gab, eine Verachtete zu sein. Sie wird Jesus dafür anbeten, weil ihre Geschichte für Millionen von Menschen ein Segen werden durfte und viele in ihrer Situation getröstet werden können, wenn sie von Jesus zuerst einmal keine Antwort auf ihr Problem erhalten. Wenn wir heute von Jesus scheinbar ignoriert werden, wenn wir nahe daran sind, die Hoffnung zu verlieren und wenn wir das Gefühl haben, Jesus achte uns nicht, dann dürfen wir uns an diese Frau erinnern, die zu einem leuchtenden Vorbild eines unerschütterlichen Glaubens wurde. Sie ist ein Vorbild und an dieses Vorbild möchten wir uns immer wieder erinnern, wenn wir selber in der Krise sind. Ich wünsche euch allen diesen unerschütterlichen, diesen beharrlichen, diesen ausdauernden Glauben, gerade in der heutigen Zeit. Ich möchte noch beten. Ja, lieber himmlischer Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus dürfen wir dir ganz herzlich danken, auch für diese Geschichte. Wir danken dir, Herr Jesus, dass deine Liebe auch in dieser Geschichte hervorleuchtet, auch wenn es zuerst einmal ganz anders aussieht. Und ich bin heute ganz sicher, du hattest uns im Blick, als du diese Frau zuerst ignoriert hast. Du wolltest uns allen eine Lektion erteilen. Die Lektion eines unerschütterlichen Glaubens und das alleinige Vertrauen auf dich. Ja, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen und geben dir die Ehre. Amen.
Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank, denn du schufst das All und in dir ist das Leben, in dir ist die Hülle, die Kraft. Du nur bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank.
Daniel, darf ich dich bitte noch wieder sagen?
Wer kann aufstehen, der möge aufstehen. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns gesegnet hast mit jedem Segen. So hast du uns gesagt durch den Apostel Paulus im Epheserbrief. Und trotzdem dürfen wir uns gegenseitig segnen. Wir dürfen uns daran erinnern, dass du uns Gnade und Frieden geschenkt hast. Und wir dürfen uns immer wieder auch Gnade und Frieden wünschen. Und das möchte ich jetzt tun. Möchte ich jedes Einzelne segnen mit deiner Gnade und mit deinem Frieden. Und lass du dein Angesicht leuchten über uns und sieg du uns gnädig. Amen. Amen. Gott befohlen.